Ich habe euch was mitgebracht und es sollte für jeden reichen, wenn ich das recht überblicke. Das System kennt man aus Schule und anderen Bildungsanstalten. Man nimmt eins, gibt den Rest weiter und das sind Einladungen zu einer Vernissage. Das hat was mit Kunst zu tun. So, nehmen, weitergeben. Vielleicht kommt dem einen oder anderen die Einladungskarte bekannt vor. Ich gebe zu, wir hatten noch ziemlich viele davon. Nein, es liegt daran, dass ihr die Künstlerin vielleicht kennt. Und ehrlich gesagt, die Vernissage ist schon vorbei. Das heißt, ihr könnt da nicht mehr vorbeikommen. Aber ihr habt schon mal eine schöne Karte, erstens. Und zweitens, lasst euch einfach mal auf folgendes Szenario ein. Ihr bekommt eine Einladung von einer großen Künstlerin. Und nur wenigen Menschen wird diese Ehre zuteil. Die Künstlerin höchstpersönlich hat euch eingeladen. Und auf Facebook und Instagram teilen die Geladenen stolz ihr Vorrecht. Und unisono heißt es, was für ein Glück dabei sein zu dürfen. Und man malt sich aus, wie wohl die Komposition der Gemälde aussehen wird. Man kann den Duft des Essens schon förmlich riechen und man spekuliert über die Weinwahl. Doch bis zur Vernissage dauert es noch einige Zeit. Und mit der Zeit werden auch die Posts weniger. Und in den Köpfen der Geladenen verblassen die Bilder ganz langsam. Und der Duft des Essens verweht. Und endlich ist es dann eigentlich soweit und eine Mitarbeiterin der Künstlerin kommt persönlich vorbei, um die Geladenen einzuladen und zu sagen, kommt, Vernissage findet jetzt statt. Und die Rückmeldung ist verblüffend. Gerade der erste Gast, der so mit seiner Anmeldung geprahlt hatte, sagt, oi, gerade ist wirklich extrem viel los. Ich habe auf der Arbeit so ein Projekt und deswegen habe ich leider keine Zeit. Mitarbeiterin geht zur nächsten. Die hatte besonders der Künstlerin davor geschrieben, dass sie auf jeden Fall kommen wird und dass sie sich mega freut, schon seit geraumer Zeit. Dort angekommen, sagt sie, oh, gerade ist echt extrem viel los. Wir haben uns so eine Wohnung gekauft und wir müssen jetzt unbedingt erstmal renovieren. Es ist gerade echt eine schlechte Zeit, leider nicht. Und auch der dritte Gast schlägt die Einladung spontan aus. Gerade ist extrem viel los. Ich habe erst kürzlich geheiratet und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit mit meiner Partnerin. Weiß schon, Ehe ist auch wichtig und so. Die Schwerkraft des Alltags hat die Vision des schönen Fests entzaubert. Sie hat die Farben verblassen lassen und den Duft verfliegen. Aber völlig visionslos ist die Schwerkraft des Alltags nicht. Sie malt ihre eigene Vision. Und diese Vision ist, einfach mal in Ruhe gelassen werden. Das ist die Vision, die der Alltag malt. Eine Vision ist so ein Sehnsuchtsbild aus der Zukunft. Ein Bild, das über das, was du gerade siehst oder spürst, hinausgeht und das dich anzieht, wo du hin möchtest. Und ich vermute, dass einfach mal in Ruhe gelassen werden eins der größten und stärksten Sehnsuchtsbilder unserer Gesellschaft ist. Ein Ort, wo ich einfach mal in Ruhe gelassen werde. Und in Zeiten der Unsicherheit, wie der Christus vorhin erklärt hat, ich glaube, gerade in solchen Zeiten, wie wir sie momentan erleben, und in Zeiten, in denen sich große gesellschaftliche Visionen so eher als ja, Traumblasen oder als Albträume entpuppt haben, da scheint die sinnvollste Version eigentlich die der persönlichen Ruhe zu sein. Und in so einer Zeit, da liegen die Worte einer Sophie Scholl sofort quer im Magen. In die letzten Tage findet sich ein Auszug, in dem sie darüber reflektiert, wie sich das Nazi-Denken und Handeln in einer Zeit, ja, in ihrer Zeit in Deutschland durchsetzen konnte. Wir hatten einen Teil dieses Ausschnitts hier schon mal im Gottesdienst und ich möchte ihn euch aber nochmal vorlesen. Hallöchen. Aha, doch. Den kriegt ihr. Sie schreibt da, der wahre Schaden entsteht durch jene Millionen, die überleben wollen. Jene ehrenwerten Menschen, die nur in Ruhe gelassen werden möchten. Die nicht wollen, dass ihr kleines Leben von etwas Größerem als ihnen selbst durcheinander gebracht wird. Jene ohne Ecken und Kanten. Jene, die nie aus eigener Willenkraft handeln, aus Angst davor, über ihren eigenen Schatten zu springen. Der gemäßigte Mensch geht so an das Leben heran. Hält man es klein, verliert man auch nicht die Kontrolle darüber. Sie schleudert uns entgegen, euer Horizont ist zu klein. Ihr überschätzt das Naheliegende. Ihr überschätzt euer alltägliches Leben. Eure Vision, die ist irgendwie zu klein, denn sie antwortet nur auf den vorhandenen Alltag. Und als ich Scholls Worte gelesen habe, da haben die mir nachgehallt und dieses Hallen war eigentlich eher so ein Dröhnen. Ich habe mir gedacht, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Also ist kein Witz, habe ich wirklich gedacht, habe ich aufgehört zu arbeiten, keine Lust mehr gehabt. Der Anspruch, der aus den Worten spricht, der ist ziemlich groß, der ist fast erdrückend. Und ich, ehrlich gesagt, ich kenne die Sehnsucht nach Ruhe, nach jetzt mal keine Informationen kriegen, nach jetzt mal nicht für irgendwas zuständig sein, die kenne ich sehr gut. Und ich weiß, dass es Zeiten gibt, in denen man gerade nur den Alltag hinkriegt, einfach weil der Alltag so viele Aufgaben für einen hat. Es gibt so diese Extremzeiten, in denen vielleicht etwas Schlimmes passiert ist oder in denen du eine richtig krasse Prüfungs- oder Projektphase hast. Die gibt es. Aber ich empfinde es als problematisch in unserer Gesellschaft, sage ich mal, dass sie dazu tendiert, dass immer gerade zu viel los ist. Also dass vielleicht kennt ihr das, wenn man mit Menschen spricht und fragt, wie es gerade so geht. Ja, gerade ist echt viel los, aber dieses Projekt noch und dann wird es wieder besser. Triffst du in 2 Wochen wieder, ist gerade echt viel los, weil es ist einfach so. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte in so einer Zeit eine Vision aussehen, die ein bisschen weiter sieht, also die das Naheliegende, das unser täglich Brot richtig einschätzt. Und wie kann diese Vision dann wachgehalten werden? Ich erinnere an die Einladung, die am Anfang so schmackhaft erschien, aber die unter dem, was gerade anstand, einfach irgendwie verflogen ist. Und Namen wie Sophie Scholl erwecken den Eindruck, dass wir alle Helden der Geschichte werden müssten. Alle große, heroische Persönlichkeiten, die in die Geschichtsbücher aufgenommen werden. Doch ich glaube, Sophie Scholl fordert uns gar nicht dazu auf. Vielmehr, und das ist ein Unterschied, ermutigt sie uns, Teil einer Geschichte zu sein, die größer ist als nur wir selbst. Ermutigt uns, Teil einer Geschichte zu sein, die größer ist als wir selbst. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die Jesus erzählt hat. Und zwar lag er mit anderen zu Tisch, so wie man das damals machte, lässig liegend essen. Und einer ruft ihm zu, was für ein Glück, wenn man beim Festessen in Gottes Reich dabei sein darf. Und daraufhin antwortet Jesus mit einer Geschichte. Und die lese ich euch nicht vor, die dürft ihr selbst durchlesen. Ich habe sie hier dabei, die findet ihr in Lukas 14, Vers 15 und die folgenden dann. Vor. Ich habe den Satz von vorhin noch im Ohr, wenn ich die Geschichte lese. Gerade ist echt extrem viel los. Ich habe leider keine Zeit. Am Anfang könnt ihr sehen, dass das Fest eigentlich lange angekündigt war. Also ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Und dann kommt der Diener und sagt, jetzt ist es soweit, kommt alle her. Und die Gründe, die genannt werden, die sind auf keinen Fall an den Haaren herbeigezogen. Ochsen, Acker, Ehe, alles gut, braucht Zeit. Die sind auch nicht illegitim, die sind wichtig. Doch ist irgendwie in dieser Geschäftigkeit, die in diesen Gründen drin steckt, irgendwie ein bisschen was Paradoxes. Denn der Mann lädt eigentlich zu einem Fest und nicht zu irgendwas, wo die was machen müssen oder so. Die sollen zum Feiern kommen. Aber das passt gerade nicht. Die Menschen überschätzen irgendwie das Naheliegende, ihre Aufgaben, die jetzt gerade anstehen, und haben kein Gefühl mehr dafür, was diese Einladung ihnen eigentlich verspricht. Warum bringt Jesus diese Geschichte? Scheinbar hat der Zwischenruf, da hat jemand gerufen, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf, scheinbar hat er was in ihm getriggert. Und dann fängt er einfach an, diese Geschichte zu erzählen. Und am Schluss sagt er dann so in dem abschließenden Satz etwas, das auffällig ist. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Am Schluss fällt dieser Satz aus dem Erzählzusammenhang raus, weil er plötzlich, die ganze Zeit hat er aus der Form des Herrn, der sein Fest macht, gesprochen, zu dem einen Diener, und plötzlich heißt es da, sage ich euch. Plötzlich scheint Jesus selbst zu den Leuten am Tisch zu sprechen und sagen, das ist mein Festessen. Und die ursprünglich eingeladen waren, die werden nicht teilnehmen. Was meint er damit? Der spricht damit irgendwie eine Warnung aus an den euphorischen Zwischenrufer. Der Zwischenrufer sagt, glücklich, wer dabei sein kann, ne? Und Jesus sagt, ja. Aber pass auf, dass du das Naheliegende nicht unterschätzt. Warum jetzt unterschätzen? Eben habe ich doch überschätzen gesagt. War da nicht was? Ich glaube, hier passiert beides gleichzeitig. Unterschätzen und überschätzen, aber der Reihe nach. Die große Vision der Juden, das Sehnsuchtsbild, war das Reich Gottes, von dem hier gesprochen wird. Das heißt, ihr Gott kommt wieder zurück und so, dass es alle Nationen dieser Erde sehen werden, dass man es nicht übersehen kann. Das heißt, Gott kommt wieder und stellt die ursprüngliche Schönheit der Welt dar. Er allein wird verehrt. Gerechtigkeit und Frieden sind nicht nur Worte, sondern sie sind schmeckbar und spürbar. Und deswegen benutzen viele auch das Bild eines Banketts und sagen, das Reich Gottes, das ist wie ein riesengroßes Festessen, wo alle ihren Platz daran finden, egal ob arm oder reich, krank oder gesund, alle finden da ihren Platz zusammen. Und einer der Propheten, der Prophet Jesaja, hat es mal so formuliert. Ich lese euch vor. Und der Herr Zebaoth, ein Name für Gott, wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein. Das ist wichtig, scheinbar der Wein. Darin keine Hefe ist. Das ist auch wichtig. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Damit meint er die Hülle, die über ihm selbst liegt, dass man Gott nicht erkennen kann. Die wird er wegnehmen. Und er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat so gesagt. Das ist die Vision. Das ist die Vision der Juden, dass Gott so mit diesem Riesenbankett zurückkommen wird. Das ist keine Vision, die irgendwann in einem fernen Himmel stattfinden wird, sondern wie sie hier in ihr Land kommen soll. Und nun antwortet dieser Jesus dem Zwischenrufer und sagt, das Fest, von dem du da sprichst, dieses Bankett, mein Fest. Jesu zentrale Botschaft war, dieses Reich Gottes, eure Vision, euer Sehnsuchtsbild, das wird Realität in meiner Person. An dem, was ich sage, an dem, was ich tue, an dem, wie ich mit euch umgehe, seht ihr, wie das Reich Gottes ist. Und gerade indem Jesus mit den Ausgestoßenen, mit den Kleingehaltenen sich zusammen an den Tisch setzt, wird etwas von dieser großen Vision schon Realität. Also ist die Einladung zum Festessen eine Metapher für das Reich Gottes. Und aus dieser Metapher spricht, dass Gott selbst der großzügige Gastgeber ist, der alle zum Festessen einlädt. Und dann lädt aber auch dieser große Gott dazu ein, sein Essen zu teilen. Mit den Nebensitzern, aber sogar mit den vermeintlichen Zaungästen. Wie es da in der Geschichte heißt, dass die, die nicht wollen, dann schickt er seinen Diener weiter und sagt, hol die, die eigentlich nie zu solchen Festen eingeladen werden, hol die hier alle her. Und kurz bevor diese Geschichte von Jesus erzählt wird, steht noch eine andere Episode an dem gleichen Tisch. Das heißt, die saßen da schon ein Weilchen zusammen. Und Jesus hat gesagt, ich sehe, wir sind hier alle, wir haben hier eine schöne Tischgemeinschaft, aber ich sag dir mal was, sagt er zu dem, der geladen hat, zu dem Gastgeber. Das nächste Mal lädst du nicht nur so Typen wie uns ein, Lehrer, Pharisäer, sondern das nächste Mal lad auch Arme ein. Das nächste Mal lad auch Kranke ein. Das nächste Mal lade auch Ausgeschlossene aus der Gesellschaft zu diesem Essen ein, weil die können es dir nicht zurückzahlen. Die anderen, von denen erwartest du, dass sie dich wieder einladen werden und alles ist wieder passt. Aber wenn du das nächste Mal ein Fest machst, lad auch die ein. Und daraufhin ruft der Typ dazwischen und sagt, ja, glücklich, wer im Reich Gottes essen darf. Also nochmal, das Reich Gottes sagt, dass Gott selbst der großzügige Gastgeber ist und alle an seinen Tisch einlädt. Ein Essen, das für alle reichen wird und für alle mehr als genug sein wird. Und er lädt aber auch dazu ein, das zu teilen, ohne Angst zu haben, zu kurz zu kommen, ohne Angst zu haben, dass die Pizza ausgehen könnte. Und haben wir nicht alle manchmal Angst, dass die Pizza ausgehen könnte? Ja, es haben viele genickt. Ich kenne das. Warum rede ich jetzt vom Unterschätzen? Überschätzen, unterschätzen. Was ist da los? Also der Zwischenrufer wartet auf eine glorreiche Zukunft. Auf die Zeit, wo diese Vision Realität wird. Und Jesus sitzt mit ihm am Tisch. Jesus teilt mit ihm das Essen und sagt, pass mal auf, ich glaube, du unterschätzt das Naheliegende oder vielleicht den Naheliegenden. Ich bin schon da. Das, was dieses Festessen, wovon du träumst, das fängt schon mit mir, diesem Jesus hier auf dieser Welt an. Und gleichzeitig erzählt er eine Geschichte, wo das Naheliegende überschätzt wird, also die alltäglichen Aufgaben und Menschen gar nicht zu diesem Fest kommen, obwohl sie vielleicht gesagt haben, ich werde kommen, aber der Alltag wird so präsent, dass das andere in den Hintergrund rutscht. Also glücklich, wer bei diesem Festessen dabei sein darf. Das stimmt. Aber vor allem müsste man auch nach dieser Geschichte sagen, glücklich, wer spürt, dass dieses Festessen jetzt schon irgendwie losgeht. Man könnte sagen, ein wenig euphorisch, oder? Also schließlich ist die Vision, wie sie dieser Prophet formuliert hat, diese Vision, die ist ja nicht diese spürbare Realität, die wir hier vorfinden. Die ist ja nicht der Ist-Zustand. Und das stimmt auch. Ist zumindest meine Erfahrung, dass das stimmt. Und deswegen nimmt ein anderer Prophet im Buch Offenbarung diese Gedanken hier auf und projiziert die nochmal weiter nach Jesu Lebzeiten in die Zukunft. Sagt quasi, da ist schon was von passiert, in dem Jesus gekommen ist, aber es wird noch was geschehen, es wird noch was kommen, das ist noch nicht alles. Und ihr werdet erkennen, dass dieser Text hier weitergeführt wird, und zwar in Offenbarung, nicht in Offenbach, doch, vielleicht auch in Offenbach, aber Offenbarung 21. Ich hoffe auch in Offenbach. Ich lese es euch vor. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott wird bei ihnen wohnen. und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist die Vision, die Gott für diese ganze Welt hat. Und damit möchte ich zum Schluss zu uns kommen, weil diese Vision auch, glaube ich, uns gilt. Weil ich glaube, dass diese Vision lebt und ich glaube, dass Gottes Einladung steht. Und ich mit diesem Mann sagen möchte, glücklich ist, wer da dabei sein darf. Gott als Gastgeber lädt alle zu seinem ewigen Festessen ein und fordert uns heraus, mit unseren Nebensitzern oder vermeintlichen Zaungästen schon heute zu teilen. Er lädt ein, Teil dieser größeren Geschichte zu sein, von der ich gesprochen habe. Nicht nur Teil unseres Alltags zu sein, sondern Teil der großen Geschichte des Festessens, nenne ich sie jetzt mal. Uns wird angeboten, das Alltägliche, was wir erleben, in Relation zu dieser Vision zu stellen. Also den Alltag, den wir erleben mit all unseren Aufgaben, nicht zu überschätzen. Und wir sind gleichzeitig herausgefordert, das Naheliegende, nämlich dass Jesus doch schon irgendwie auf diese Welt gekommen ist und dass Gott uns seinen Geist anbietet und sagt, hier, ich möchte schon jetzt in euch wohnen. Wir sind herausgefordert, dieses Naheliegende nicht zu unterschätzen und nur in die Zukunft zu projizieren. Das ist irgendwie so ein Spagat aus das, was wir erleben in unserem Alltag, nicht überschätzen und das, wie Gott schon da ist, nicht unterschätzen. Sehr dialektisch gesprochen, wie kann das jetzt Realität werden? Wie kann das, wenn der Alltagsstress mal wieder die einzige Vision so hervorruft, in der wir uns unter Palmen oder ich sag mal in den Bergen sehen, wahlweise, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr hin möchtet. Wie kann diese Vision auch Teil unserer wirklichen Lebensvision werden? Hier nun also mein Allheilmittel. Nicht. Aber ein guter Anfang, wie ich finde. Also, ich möchte euch einladen, dieser Festschmaus-Vision, oder wie auch immer du sie nennen möchtest, Raum in deinem Alltag zu geben. Denn die Vision lebt und die Einladung steht. Und gerade in stressigen Zeiten tut es mir zum Beispiel extrem gut, einfach mal für ein paar Minuten alles liegen zu lassen und mich einfach nur vor Gott hinzusetzen und zu sagen, ich habe jetzt gerade nicht den Kopf, was ich dir alles sagen könnte. Ich habe gerade nicht den Kopf, mich vielleicht auf deine Gedanken einzulassen, aber ich will jetzt erstmal einfach hier sein, weil ich weiß, dass du auch da bist, dass du gerade vor mir bist, dass du hinter mir bist, dass du in mir bist. Ich will einfach jetzt dir diese paar Minuten geben, weil ich möchte, dass du wieder irgendwie mich davon überzeugen kannst, dass du da bist. Weil Gottes Einladung doch immer noch steht, das glaube ich. Und ich glaube, dass seine Einladung eine Vision vor Augen malen möchte, die Zugkraft hat. Also, ich glaube, Visionen sind Bilder, die einen in Bewegung bringen. Wenn du zum Beispiel einen interessanten Menschen in einer Bar mal gesehen hast, hast dich nicht getraut, sie oder ihn anzusprechen, aber kriegst sie nicht mehr aus dem Kopf und stellst dir vielleicht vor, wie es wäre, mit ihr, ich sage jetzt mal ihr, den Alltag zu teilen, dann wirst du möglicherweise einfach wieder in diese Bar gehen, einfach nur in der Hoffnung, dass du den Menschen dort wieder triffst. Die Vision bringt dich in Bewegung. Eine andere Sache wäre vielleicht, dass du dir Bilder anschaust, wie es auf einem anderen Teil der Erde aussieht und unbedingt da in den Urlaub hin möchtest und einfach schon mal buchst. Hast noch nicht genug Geld zusammen, aber dir denkst, ich werde die Kohle schon hinkriegen, weil da möchte ich hin. Visionen bringen uns in Bewegung. Und deswegen ist es so wichtig, uns zu fragen, welche Visionen wir uns vor Augen führen lassen. Welche Visionen wir uns vor Augen halten, weil die uns in Bewegung bringen. Und wenn die einzige Vision, die uns prägt, ist, dass wir einfach mal unsere Ruhe haben könnten, dass wir mal wieder in den Urlaub fahren können, dann ist das eben auch die Vision, die uns in Bewegung bringt. Und das ist eine schöne Vision. Aber ich würde sagen, sie ist nicht groß genug. Da geht mehr. Und deswegen frage ich dich, welche Vision hältst du dir vor Augen? Von welchen Bildern schüren bei dir die Sehnsucht? Welche Bilder bringen dich in Bewegung? Ich frage dich das persönlich, weil du ganz alleine dafür zuständig bist, von welchen Visionen du dich anziehen lässt. Weil hier auf der Welt sind 1000 Visionen. Also da gibt es genug. Aber du bist dafür zuständig, zu entscheiden, welche du dir bewusst vor Augen führen möchtest, wo du hin möchtest, welche dich in Bewegung bringen darf. Und ich persönlich, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mich immer wieder dieser Vision auszusetzen. Das heißt, ich nehme mir dann zum Beispiel einfach ganz klassisch dieses Buch, die Bibel, in die Hand und lese mir die Evangelien durch. Das sind die Geschichten, wo drin steht, was Jesus getan und gesagt hat. Und die kann man einfach mal runterlesen wie ein gutes Buch. Da muss man nicht jeden Vers auseinandernehmen und sich über alles genauestens Gedanken machen, sondern manchmal lese ich auch einfach nur die Geschichten von Jesus, wie sie in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes stehen, und lese mir 2, 3 Kapitel durch und lasse es einfach nur auf mich wirken, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, was mache ich jetzt damit, sondern ich lese es einfach mal nur und lasse mich davon prägen. Und die Geschichten sind interessant. Man entdeckt immer mal wieder, ach du Scheiße, das steht da drin. Und ich glaube, dass mich das prägt. Und man möchte vielleicht sagen, wenn Visionen in Bewegung bringen, dann ist ja diese Vision hier ziemlich riesig. Also der neue Himmel, die neue Erde, kein Tod mehr, keine Trauer mehr. Das ist eine wunderschöne Vision. Aber ich meine, was kann uns diese Vision in Bewegung bringen? Weil das können wir ja nicht schaffen, das können wir nicht machen. Wir können diese neue Welt nicht machen. Das sind richtig große Bilder. Und ehrlich gesagt glaube ich sogar, es ist gut, sich einzugestehen, dass ich diese Vision nicht Realität werden lassen kann, weil das zu groß ist für einen kleinen Menschen, dass er das machen könnte. Gott sei Dank ist die Aufgabe, diese Vision ins Leben zu holen, Gottes Sache. Aber er möchte das Gleiche machen, wie das mit den Visionen ist, dass indem wir uns diese Vision vor Augen halten, dass wir in Bewegung kommen und sagen, aber meinen kleinen Teil, den ich dazu beitragen kann, den will ich schon machen, weil dieses Bild ist so gut. Und durch Gottes Geist können wir ein bisschen was davon auf dieser Welt tun. Deswegen möchte ich damit anfangen. Ich habe letzte Woche in der Zeit Campus ein Interview gelesen, das ganz zum Schluss, wo Slavoj Žižek interviewt wird. Das ist ein Philosoph, der noch zu der alten Schule derer gehört, die oft mal um Welterklärungen gebeten werden. Er soll dann mal erklären, warum die Dinge so sind und wie sie sind und so. Und er selbst sagt in diesem Interview, macht er eigentlich überhaupt nicht gerne, weil er die ganzen Sachen auch nicht so richtig versteht. Aber er versucht es. Und er wird dann gefragt, wie wir uns denn jetzt in dieser Gesellschaft verhalten sollten, was wir denn tun können. Und ich lese euch seine Antwort daraus vor. Er sagt, wir sollten uns immer bewusst sein, dass die konkreten politischen Probleme, mit denen wir uns befassen, Teil einer globalen Situation sind. Das nennt er ein paar Beispiele. Man muss sagen, er ist ein linker Philosoph, das wird vielleicht auch deutlich. Der Kampf gegen TTIP, Umweltschutz, WikiLeaks, das ist alles miteinander verknüpft. Wenn wir auf die große Revolution warten, wird gar nichts passieren. Wir sollten also an spezifischen Konflikten hier und dort partizipieren. Wir machen das eine und etwas Größeres wird dadurch entstehen. Ich glaube echt, dass unser Auftrag ist, dass wir, jeder Einzelne von uns, in unserem Leben, in dem, was wir an Leidenschaften, an Gaben, an Erfahrungen in uns tragen, dass es unser Job ist, zu gucken, wie wir an unserem Platz einen kleinen Teil dazu beitragen können. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn so ein Philosoph sagt, Leute, es ist alles zu kompliziert, es gibt so unglaublich viele Probleme, das kann euch erschlagen, aber mach doch einfach da, wo du bist, mach da, wo du bist, mach was und es wird zu was Größerem beitragen. Das klingt irgendwie ein bisschen platt, aber wenn man es machen würde, ist es, glaube ich, nicht mehr so platt. Und deswegen möchte ich euch jetzt ein bisschen Zeit geben, zu reflektieren und für euch Folgendes zu überlegen. Wenn ihr Facebook habt, dann wurde vermutlich auch in eurer Chronik oder da, wie auch immer dieses Ding heißt, was man sich da durchgucken kann, habt ihr vermutlich gesehen, dass Dunja Halali den Fernsehpreis Goldene Kamera bekommen hat. Für, ich glaube, beste Informationen hieß das. Und Michael Mittermeier, bekannt für politische Kommentare, durfte die Laudatio, danke, irgendwo da steht es auch, die Laudatio halten und hat sie so eingeführt, dass das hat gesagt, diese Frau ist unglaublich stark dadurch, dass sie wirklich fair versucht, die Menschen zu betrachten. Das heißt, sie geht zu Pegida-Demos und redet mit den Menschen, ohne wirklich zu wissen, was am Schluss bei diesem Gespräch bei rumkommen muss. Sie lässt sich auf Begegnungen ein, wo man davor sagen würde, diese Frau, die kann eigentlich nur beleidigt werden am Schluss. Und sie wird auch ziemlich stark beleidigt auf Facebook dafür, was sie alles schreibt und welche Positionen sie annimmt. Aber sie lässt sich davon nicht abschrecken und versucht immer fair und ehrlich Berichte zu erstatten. Und sie selbst war ziemlich bewegt davon, wie Mittermeier das auch die negativen Kommentare auf ihrer Seite vorgelesen hat. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht eigentlich eine gute Möglichkeit ist, über unsere eigene Vision für unser Leben, das, was wir tun können, im Rahmen von dieser großen Vision, ob es nicht gut wäre, sich mal zu überlegen, wenn jemand in 30 Jahren für dich eine Laudatio halten würde. Auf irgendeiner Bühne, keine Ahnung, Fernsehpreis, Kulturpreis, was auch immer, welche Worte du dann am liebsten hören würdest. In der Laudatio ist nicht viel Zeit, um die Person zu charakterisieren, aber welche Worte würdest du über dich am liebsten hören? Und dafür möchte ich euch ein bisschen Zeit geben, weil ich glaube, dass das, was mit unserer... Jetzt haben wir schon ein bisschen Hintergrundmusik, jetzt muss ich noch ein bisschen tiefer sprechen. Also ich glaube, das kann was mit unserer... Das macht mich jetzt fertig. Das üben wir nochmal. Genau. Okay, also du hast jetzt ein bisschen Zeit und ich habe dir diese Einladungskarte gegeben, weil ich glaube, dass Gottes Einladung zweifach ist, eben, dass du zu seinem Gastessen dabei sein darfst, dass du kommen darfst, dass es auch für dich kommen wird und dass er heute schon dein Gastgeber ist, wie es im Psalm 23 hier heißt, der bereitet vor mir einen Tisch. Das ist deine Einladung, die du immer wieder in Erinnerung halten darfst. Aber zum Zweiten ist es auch die Einladung an dich, deinen Teil in dieser ganzen großen Vision einzunehmen. Und deswegen, vielleicht fällt dir ein, was du gerne in der Laudatio hören würdest. Dann schreib es auf diese Karte drauf und schau es dir immer mal wieder an. Halt es dir vor Augen, für was du eigentlich leben möchtest, was über deinen Alltag hinausgehen soll, was du gerne hättest. Es kann ja auch sein, dass es mitten in deinem Alltag ist. Ich habe vorhin in der U-Bahn gehört, wie zwei Menschen sich unterhalten haben und der eine hat zu der Frau gesagt, das ist weltbewegend. Das ist echt weltbewegend. Und hat dann erzählt, dass er einen Typen getroffen hat, der so mega offen mit anderen Menschen umgeht. Und zwar in der Hinsicht hat er gesagt, der gibt sich für Menschen hin, von denen er nichts zurückkriegen kann. Er hat dann von Hospizarbeit gesprochen und so weiter und hat dann gesagt, das ist weltbewegend. Und der Mann war wirklich ergriffen, das klingt jetzt witzig, aber ich fand es krass, wie ergriffen er einfach von der Haltung eines anderen Menschen war. Und das kann vielleicht unser Teil sein, in unserem Alltag so ein Mensch zu sein, wo andere dann irgendwann vielleicht sagen würden, das ist eigentlich weltbewegend, wenn ein Mensch so offen mit anderen umgeht, obwohl er nichts zurückbekommen kann. Jetzt darf die Musik angehen.